Yes. Hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite, auch an alle im Foyer oder im Livestream und auch alle hier. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Woche, seid gut in diese neue Woche gestartet bei dem schönen Wetter. Also, ich hatte da so meine Probleme. Ich hatte am Montag einen Arzttermin und eben wegen dem Wetter hatte man ja irgendwie andere Kleider an, ne? Und dann in der Jackentasche war normalerweise immer meine FFP2-Maske. An dem Tag hatte ich eine andere Jacke an. Dann wusste ich nicht, braucht man beim Arzt eigentlich eine FFP2-Maske? Hat schon mal so angefangen, dass ich voll verunsichert war. Dann bin ich mit dem Fahrrad zum Arzt gefahren. Sitzt dort im Wartezimmer, die waren total freundlich, bin da auch mit meiner anderen Maske reingekommen. Und wie das so ist, als Brillenträger und als jemand, der relativ schnell schwitzt und sich gerade bewegt hat, und ja, ich war auch ein bisschen spät dran, deswegen bin ich ein bisschen schnell gefahren mit dem Fahrrad, fängst du das Schwitzen an und die Brille beschlägt und die Maske und richtig widerlich. Und ich war total mit mir selbst beschäftigt, als die Arzthelferin sagt, ja, Herr Skibitzki, Sie dürfen bitte mitkommen ins Behandlungszimmer. Hat mir einen Platz gegeben und ich habe mich da hingesetzt und so, ich sag mal, ganz automatisch meine Maske runtergenommen und habe dann nochmal nachgedacht, ob ich das überhaupt darf. Und weil ich ja Pastor bin und mich an alle Regeln halten will, frage ich die Arzthelferin, darf ich meine Maske hier absetzen? Und sie schaut mich an und sagt, das wird ein bisschen schwierig, Sie zu behandeln. Und in dem Moment wird mir bewusst, ich bin ja beim Zahnarzt. Also stellt euch, wenn es euch mal wieder schlecht geht, einfach Pastor Gabriel mit einer Maske beim Zahnarzt vor und ihr habt ein bisschen was zu lachen. Diese Geschichten schreibt Corona unter anderem auch. Aber darum geht es heute überhaupt nicht in meiner Message heute, der letzte Teil unserer Nehemia-Serie. Wir haben letzte Woche gehört, dass der Auftrag, die große Mission oder wie Christian es genannt hat, das Projekt erfolgreich abgeschlossen ist. In Christians Worten, Mission completed. Die Stadtmauer inklusive der Tore in Jerusalem steht wieder. Ich denke, jeder von uns kennt dieses Gefühl, ein Projekt oder eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen zu haben. Das ist ein geniales Gefühl, oder? Also ich hoffe zumindest, dass du das Gefühl auch schon mal hattest, vielleicht beim Schulabschluss oder bei der Ausbildung oder vielleicht sogar am Ende deiner Arbeitskarriere, du gibst deinen Schlüssel ab und denkst dir nur, yes, ich bin frei, so frei und schwerelos. Oder beim Gartenprojekt, du hast dir vorgenommen, weil du jetzt auch hip sein willst, du brauchst unbedingt ein Hochbeet und dafür brauchst du unbedingt eine Mauer, ein paar Lachen, und baust dir eine Mauer und dann sitzt du am Abend mit deinem kühlen Bier auf der Terrasse und siehst das gute Werk, das erfolgreich abgeschlossene Werk. Das ist ein geniales Gefühl, oder? Früher oder später, je nach Persönlichkeitstyp, früher oder später, tritt dieses Gefühl allerdings sehr schnell in den Hintergrund und wir beschäftigen uns vielmehr mit der Frage, ja, was kommt jetzt eigentlich nach dem Projekt? Was passiert, wenn die Berufung erfüllt oder der Auftrag, für den ich mich so hingegeben habe, abgeschlossen ist? Die letzten 3 Wochen waren wir im Nehemia-Buch im Kapitel 1 bis 7 circa unterwegs. Und diese Kapitel, die sind sehr einfach zu lesen, weil es mehr in der Geschichtsform, auch im Ich-Bericht von Nehemia erzählt ist. Deswegen werden diese Kapitel auch Nehemias Memoiren genannt, in denen seine Geschichte erzählt wird. Es fing an, Teil 1, bei seiner Berufung. In der 2. Woche haben wir gehört, wie sie sich gemeinsam beherzt ans gute Werk gemacht haben und angepackt haben. Und letzte Woche ging es dann um die verschiedenen Widerstände, die Nehemia als Projektleiter so heldenhaft überwunden hat. Diese ersten 7 Kapitel, die ergeben ein Hammer-Drehbuch, die könnte man direkt so verfilmen. Dann hätte Christian vielleicht auch endlich mal einen Film, den er mit Heike zusammen anschauen könnte. Das Buch, es hat aber noch 5 weitere Kapitel. Und diese 5 Kapitel, die fallen uns ein bisschen schwerer zu lesen. Und vielleicht bist du auch mit uns durch das Buch hindurch gegangen und hast die Kapitel schon mal gelesen, dann kannst du das bestätigen. Da weiß man dann nicht mehr genau, hä, das war doch schon und hä, woher kommt das denn jetzt? Und man ist so in der Chronologie als westlich denkender Mensch ein bisschen herausgefordert. Und wir werden heute uns um die 5 Kapitel in den nächsten 5 Stunden beschäftigen. Und ich werde euch die ein bisschen schmackhaft machen und erklären, was da eigentlich so vor sich gegangen ist. Das Projekt Mauerbau ist zwar abgeschlossen, aber die eigentliche Geschichte noch nicht. Und auch wenn das Buch Nehemia heißt, so geht es in erster Linie in diesem Buch gar nicht um Nehemias Berufung oder Nehemias Projekt, sondern es geht um die Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt. Wenn es dir wie mir geht, dann verwechselst du auch oft das gute Werk oder die Aufgabe oder dein Projekt mit der eigentlichen Geschichte. Und wir vergessen, dass der Mauerbau Teil einer größeren Geschichte ist und nicht die Geschichte an sich. Und so ist es auch in deinem Leben. Jedes gute Werk, jede Aufgabe, jedes Projekt, jedes Kind, zu dem du von Gott berufen wurdest, es ist Teil einer größeren Geschichte. Und am Ende geht es überhaupt nicht darum, Gabriels Memoiren zu schreiben oder Gregors oder Bernds oder wessen Memoiren auch immer, sondern es geht um die größere Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreiben möchte. Amen. Und wenn wir das begriffen haben, dass auch wir Teil dieser Geschichte sind, dann schützt uns diese Erkenntnis auf der einen Seite vor Hochmut, weil wir endlich mal verstehen, dass es gar nicht um unsere Geschichte geht, um unser Projekt, wie uns der Zeitgeist immer so sagt, wie ein Baumarkt da draußen, dein Projekt, dein Sommer, pack's an, tu es selber, bau dir die Mauer oder wie auch immer. Es geht gar nicht um unsere Geschichte, die wir schreiben, sondern es geht um eine größere Geschichte. Es geht gar nicht um mein kleines Projekt oder um mein Team oder um meine Gemeinde oder um meine Familie, sondern eigentlich geht es um eine größere Geschichte. Und diese Erkenntnis, sie schützt uns vor Hochmut, vor Stolz, dass wir meinen, wir sind der Mittelpunkt der Geschichte. Aber auf der anderen Seite gibt uns diese Erkenntnis, dass wir Teil einer größeren Geschichte sind, einen ultimativen Sinn im Leben. Es beschützt uns nicht nur vor Hochmut, sondern es gibt unserem Projekt, unserer Aufgabe, unserem Werk, zu dem wir berufen sind, eine Bestimmung, einen Sinn, an dem wir mitbeteiligt sind, weil wir an einer großen Geschichte schreiben, die über mich, die über meinen Namen, die über meine Fähigkeiten hinausreicht. Ist es nicht powerful zu wissen, dass wir als Christen an einer größeren Geschichte mitschreiben? Dass es nicht endet, wenn ich weg bin, sondern dass die Geschichte in einem ganz anderen Bezugsrahmen steht. Weißt du, ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ am Ende dieser Predigtserie. Ich glaube, dass Gottes Ziel in der Zeit von Nehemia, das er verfolgt hat, eigentlich überhaupt gar keine Mauer war. Er hat diese Mauer auch nie befohlen. Ja, er hat Nehemia nicht davon abgehalten, eine Mauer zu bauen, so wie er vielleicht Donald Trump abgehalten hat, sondern ich glaube, sein Ziel war eigentlich etwas ganz anderes. Ihm ging es nicht um eine Mauer. Weil weißt du, wenn wir die eigentliche Bestimmung des Volkes Israel anschauen, ein Segen für die Nationen zu sein, dann ist eine Mauer das Dümmste, was du machen kannst, weil du damit deinen Nachbarn sagst, ich will nichts mit euch zu tun haben. Die Geschichte geht um Erneuerung und nicht um eine Mauer. Es ging Gott um Erneuerung der Herzen. Und das ist auch der Titel meiner heutigen Message. Und wisst ihr, diese große Geschichte, die Erneuerung der Herzen, diese Geschichte geht bis heute weiter. Diese Geschichte läuft in einem größeren Bezugsrahmen auf der Welt ab, wo Gott Herzen erneuern möchte. Wo Gott keine Mauern bauen will, wo Gott keine Neubauten bauen will, wo er keine Projekte starten will, sondern wo er Menschen erneuern möchte und sie zurück in Beziehung mit ihm führen möchte. Und da steigen wir jetzt in Nehemia 8 ein, wo wir merken, es ging eigentlich gar nicht um die Mauer, sondern es ging Gott um was ganz was anderes. Und diese Erneuerungsbewegung, von der lesen wir jetzt von Kapitel 8 an bis zum Ende des Buches. Als es Mitte Oktober wurde und die Israeliten in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wasserturm. Es waren ca. 40.000 Leute. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra, das Buch mit dem Gesetz Moses herbeizubringen. Dem Gesetz, das Jahwe den Israeliten verordnet hatte. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die ganze Versammlung, vor die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am 8. Oktober las er vom frühen Morgen bis zum Mittag auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor. Lange Predigten sind biblisch. Amen. Das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Die Mauer ist gebaut, das komplexe Projekt, es ist erfolgreich abgeschlossen, aber die Geschichte, sie geht weiter. Und was ich hier jetzt so beeindruckend finde, ist, dass die Initiative hier nicht mehr von Nehemia ausgeht oder von irgendeinem anderen großen Leiter oder von einem Priester, sondern die Initiative, sie ging vom Volk aus. Das Volk bittet Esra, das Gesetz Mose herbeizubringen und daraus vorzulesen. Und daraus ergibt sich diese 5- bis 6-stündige Versammlung vor dem Wasserturm. Von Esra haben wir in der Serie auch schon am Rand mitbekommen. Er war ein Priester, also er war wirklich priesterlichen Geschlechts, der Jahre vorher schon nach Jerusalem zurückgekehrt war, in einer anderen Rückwanderungswelle aus Babylonien. Also sein Anliegen war, die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen und dem Volk so zu dienen. Und er hatte auch schon, in Esra lesen wir das, diese beiden Bücher gehörten übrigens früher zusammen. Also im hebräischen Kontext war das ein Buch. Wir haben heute zwei Bücher, Esra und dann Nehemia, aber eigentlich gehört diese Geschichte zusammen. Und in Esra lesen wir, dass er schon vorher auch die Tora wieder vorgelesen hatte. Aber anscheinend haben es die Israeliten wieder vercheckt und vergessen und brauchten jetzt mal wieder das Wort Gottes in ihrer Mitte. Ich finde den Gedanken außerdem so stark, dass sich das Volk nicht in das nächste Projekt stürzt, so wie wir Menschen häufig ticken, gerade wir Initiativentypen, die sofort das nächste Projekt am Start haben, wenn das andere Projekt abgeschlossen ist. Sie nehmen sich die Zeit, um zu reflektieren und sie stellen sich sozusagen bewusst der größeren Sinnfrage. Was hatte das jetzt für einen Sinn, dass wir hier eine Mauer gebaut haben? Das wird übrigens im Projektmanagement Debriefing genannt. Das ist so wichtig, dass du nicht gleich wieder ins nächste Projekt reinstartest, sondern dass du briefst, hey, was waren die Dinge, die wir gelernt haben, was hätten wir besser machen können und wozu eigentlich das ganze Projekt. Und dann wird ihnen in dieser Debriefing-Phase bewusst, dass sie Teil einer größeren Geschichte sind. Dass es gar nicht nur um ihre Häuser und um die Sicherheit von der Stadt geht, sondern dass es um viel mehr geht. Die Leviten, jetzt müsst ihr euch alle Namen merken, die frage ich heute Abend bei Instagram ab. Jeschua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shebetai, Hodia, Maseia, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan und Pelaya halfen den Leuten, das Gelesene zu verstehen, wobei das Volk auf seinem Platz blieb. Nehemia kommt hier gar nicht mehr vor. Es ist Esra, der vorliest, und etliche andere Männer, die dem Volk helfen, das Gelesene zu verstehen. Ich finde es so powerful, dass es nicht um den einen Helden geht, der das Werk beendet und dann toll bei rumkommt, sondern dass an dem guten Werk so viele beteiligt sind und selbst Leiter sich einander ein- und untergeordnet haben und miteinander zusammengearbeitet haben. Und diese Typen, deren Namen ihr unbedingt lernen müsst, nicht? Sie übersetzten die vorgelesenen Abschnitte und erklärten die Weisung Gottes, damit das Volk sie verstehen konnte. Also nochmal das Setting. Eine Versammlung, 40.000. Esra auf irgendeinem Holzpodest liest aus dem Buch Mose vor. liest aus dem Gesetz vor. Und dann gehen da andere Typen durch diese 40.000 Leute rum und helfen ihnen, diese Worte zu verstehen. Langsam wird uns klar, dass diese Worte, die Esra da sprach, mit der Realität des Volkes damals sehr wenig zu tun hatten. Und sie extrem weit weg waren von den Weisungen, von dem Wort Gottes und dass sie sogar schon eine andere Sprache sprachen als die, die das Wort Gottes hatte. Das heißt, sie brauchten Übersetzung. Sie verstanden kein Hebräisch mehr. Herr, und weißt du, wir als Kirche, wir sind auch dazu berufen, Übersetzer der Worte Gottes in unserem Leben zu sein. Wir übersetzen in eine Zeit, die eine ganz andere Sprache spricht, die mit ganz anderen kulturellen Bildern unterwegs ist. Wir übersetzen eine Botschaft, eine Geschichte, die noch nicht beendet ist und tragen sie in unsere Zeit. Und das haben die Jungs Jeschua, Bani, Scherebia, Yamin damals gemacht. Sie haben es übersetzt, damit es die Israeliten damals verstanden. Und jetzt die Reaktion darauf: Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Jetzt stellt sich die Frage, warum weint man, wenn man aus einem Gesetzesbuch vorgelesen bekommt? Ich weiß nicht, vielleicht hast du Jura studiert oder in der Schule mal ein paar Paragraphen aus dem BGB vorgelesen bekommen. Ich weiß nicht, ob du direkt auf dem Platz angefangen hast zu heulen. Warum weint man, wenn man aus einem Gesetzesbuch vorgelesen bekommt? Ich glaube, der erste Grund, und damit könnten wir uns heute in Deutschland vielleicht noch ganz gut identifizieren, wenn dir bewusst wird, dass du schuldig bist und dass du mit einer harten Strafe rechnen musst, dann ist dir nicht mehr so zu lachen zumute, sondern dann fängst du das Heulen an, wenn du hörst, Alter, das ist das Gesetz, das ich gebrochen habe. Und die andere Sache, die ist uns ein bisschen fremder, die Worte des Gesetzes, also die Bücher, die da vorgelesen wurde, die Tora, sie waren viel mehr als unser BGB. Es war viel mehr als Rechtsparagraphen, die irgendwo standen, sondern letztendlich ist es die Geschichte vom Anfang, die Geschichte des Volkes Gottes. Und sie weinten, weil sie sich nicht nur ihrer Schuld bewusst wurden, sondern auch ihrer eigenen Identität, ihrer eigenen Geschichte, woher sie kamen und wo sie auch heute gelandet sind. Und ich glaube auch heute in unserem Leben nimmt das Wort Gottes eine so wichtige Stellung ein, wenn es um geistliche Erneuerung in unserem Leben und in unserem Umfeld geht. Weißt du, ohne das Wort Gottes ist in unserem Leben Erneuerung nicht möglich. Wir werden durch das Wort erneuert. Wir werden durch das Wort transformiert. Nicht durch eigene Anstrengung, nicht durch irgendwelche Ziele, nicht durch irgendwelche Projekte, die wir uns auferlegen, sondern um sein Wort. Und wenn wir dieses Wort verstehen und es an uns ranlassen, dann wird bei uns das Gleiche passieren wie bei den Israeliten damals. Uns wird erstens bewusst, wo wir falsch liegen, wo wir schuldig geworden sind. Und andererseits werden wir an unsere eigentliche Identität erinnert, woher wir kommen, wer wir durch Jesus Christus eigentlich sind und dass wir Teil seiner großen Geschichte sind. Und wenn dir bewusst wird, dass du Jahrzehnte deines Lebens völlig an deiner eigentlichen Identität, an deiner eigentlichen Bestimmung vorbeigelebt hast, dann löst es verständlicherweise erstmal Trauer aus. Weil den Israeliten klar wurde, dass sie eigentlich dazu berufen waren, das auserwählte Volk Gottes zu sein. Berufen, ein Segen für die Nationen zu sein. Ein heiliges, ein abgesondertes Volk zu sein, das alle anderen segnen würde. Und dann fangen die da alle das Heulen an. Es wird bestimmt crazy gewesen sein, lagen auf dem Boden, knieten. Und dann sagte der Statthalter Nehemia, da kommt er wieder, der Nehemia, der Priester und Gesetzeslehrer Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen: Seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe, eurem Gott, geweiht. Geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe, seid nicht traurig, denn die Freude an Jahwe ist euer Schutz. Also ich halte ja sehr viel von Nehemia und den Jungs und Leiterschaftsprinzipien hin oder her, aber so wirklich empathisch kommt es nicht rüber, oder? Also stell dir mal vor, wir haben hier eine Versammlung und der Geist Gottes wirkt und alle sind am Heulen und am Bekennen von ihrer Schuld. Und dann komme ich auf die Bühne und sage, hey, geht nach Hause, heult nicht so rum, freut euch und gebt bitte noch euren Nachbarn ein bisschen was vom Essen ab. Die Freude an Jahwe ist euer Schutz. Das ist der wahrscheinlich bekannteste Vers des gesamten Nehemia-Buches. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nicht die Mauer, nicht das Militär, nicht euer Leiter Nehemia, nicht eure eigene Anstrengung, sondern die Freude am Herrn. Was er tut, welche Geschichte er schreibt, seine Treue, seine Gnade. Crazy, in was für einem Zusammenhang dieser Vers steht, oder? Alle am Heulen, am Boden zerstört und dann so eine Aussage. Da gingen alle zum Essen und Trinken, wahrscheinlich weil 6 Stunden, also mein Magen, ich hätte sofort gehört auf Nehemia, egal wie viel ich geheult hätte, wahrscheinlich, ich wäre sofort losgerannt, und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest und jetzt der Schlüssel, denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen übermittelt worden waren. Sie haben verstanden, wer sie sind und wer ihr Gott ist. Und deshalb konnten sie sich im tiefsten Moment in der Trauer und in der Schuld trotzdem freuen, trotzdem ein Freudenfest feiern. Ich frage dich heute Morgen, verstehst du die Worte, das Wort Gottes, das uns übermittelt wird? Und mit verstehen meine ich jetzt nicht unbedingt kognitiv alles hinzubekommen, sondern im Herzen sie zu verinnerlichen und sie damit in unser Leben zu bringen. Kann es sein, dass wir das Wort Gottes, auch das gepredigte Wort hier vorne, manchmal gar nicht wirklich mehr an unser Herz ranlassen, weil wir Angst vor dem Spiegel unseres eigenen Verhaltens haben? Weil uns klar wird, wir werden Dinge sehen, wo wir an unserer Identität vorbeileben. Aber die Israeliten, sie meinten es ernst und sie ließen diese Worte so nah an ihr Herz ran, damit sie wirklich ja, vor Gott aufrichtig stehen konnten. Und so kam es zu so einer richtigen Erneuerungsbewegung im Volk, zu einer richtigen Erweckung. Und sie fingen an, von ihren gottlosen Wegen umzukehren, ihre Götter daheim zu lassen, Dinge rauszuschmeißen aus ihrem Leben. Und außerdem entdeckten sie die Feste von ihrer Väter wieder. Das Laubhüttenfest feiern sie dann am Ende von Kapitel 8. 7 Tage lang und bauen sich alle so kleine Hütten und erinnern sich an die Geschichte, die Gott mit ihrem Volk geschrieben hat. Und nach diesem Fest lesen wir dann im 9. Kapitel über folgenden Tag. Am 30. Oktober kamen die Israeliten zu einem Fastentag zusammen. Sie hatten den Trauersack angezogen und sich Erde auf den Kopf gestreut. Sie hatten sich von all denen getrennt, die ihrer Abstammung nach keine Israeliten waren und versammelten sich nun, um ihre Sünden und die Verfehlungen ihrer Väter zu bekennen. Ein kurzer Exkurs. Bei uns läuft es andersrum. Wir bekennen oft zuerst und meinen dann, dass wir anders handeln oder eben nicht. Die, wenn man hier genau liest, sie hatten sich von all denen getrennt, die ihrer Abstammung nach keine Israeliten waren. Also sie haben zuerst gehandelt, zuerst das Wort von Gott genommen, sind treu damit umgegangen und haben dann ihre Schuld bekannt. Sie erhoben sich von ihren Plätzen und 3 Stunden lang wurde ihnen aus dem Buch des Gesetzes Jahwes ihres Gottes vorgelesen. Dann warfen sie sich vor Jahwe nieder und bekannten ihm 3 Stunden lang ihre Verfehlungen. 6 Stunden, 3 Stunden Wort, 3 Stunden Bekennen. Aber das ist wirklich Erweckung, oder? Und dann beschweren sich manche Leute noch über 1,5 Stunden Gottesdienste. Das gesamte Kapitel 9 ist jetzt ein einziges Buß- und Umkehrgebet, das bis ins kleinste Detail die Schuld und die Sünde des Volkes beim Namen nennt. Ihr könnt es gerne nochmal daheim durchlesen, werde ich jetzt nicht tun. Aber das Volk kehrt um, kehrt ihr Herz zu Gott und tut Buße von den alten Wegen. Und dann im 10. Kapitel kommen sie auf die geniale Idee und sagen, hey Leute, sowas darf nicht wieder passieren. Wir dürfen nicht wieder so an unserer Bestimmung vorbeileben. Wir müssen diesen Bund, in dem wir stehen, wieder erneuern. Und dann committen sie sich zu ganz neuen Dingen, die sie leben wollen. Sie wollen heilig sein, sie wollen Dinge abgeben, den 10. zahlen und so weiter und so fort. Da kann ich jetzt leider auch nicht so genau drauf eingehen. Aber auf jeden Fall meinen sie es so ernst mit dieser Verpflichtung, dass sie die sogar offiziell unterschreiben und sagen, wir wollen so ab heute leben. Verpflichten hört sich ja heute nicht mehr so cool an, dann nenne es einfach Commitment, okay? Ist zwar eigentlich das Gleiche, hört sich besser an, im Kern steht aber das Gleiche. Sie committeten sich zu den Worten Gottes und zu ihrem Bund. Das klingt doch richtig gut, oder? Jo, bis Nehemia einige Zeit später, in Kapitel 12 und 13, mal wieder zu seinem Chef nach Hause muss. Weil der war ja eigentlich nur beurlaubt. Es war sozusagen bezahlter Urlaub, auf den ihn Artaxerxes der Erste geschickt hatte. Und der musste natürlich auch mal wieder zu seinem Chef gehen und mit dem klären, wie es jetzt dann weitergehen sollte. Und dann lesen wir im Kapitel 12 und 13, wie das Volk innerhalb kürzester Zeit wieder zurück in alte Muster verfällt und wieder sündig wird, sogar sich mit ihren Feinden vermischt und der Tobia, von dem wir letzte Woche gehört haben, da sogar für Unruhe im Volk sorgen konnte. Alles andere als genial, eher total menschlich. Sie haben sich nicht an ihre Verpflichtung gehalten, sie haben sich nicht an ihre Versprechen gehalten. Jetzt ist die Frage, ja, haben sie es nicht ernst gemeint? Waren die Tränen nur fake? Ich glaube nicht, dass die Tränen nur fake waren. Ich glaube, es war eine tatsächliche Erneuerungsbewegung, eine tatsächliche Buße und Umkehr. Aber ich glaube, dass sie ihre Versprechen aus eigener Kraft einfach nicht halten konnten, weil sie eben Menschen waren wie du und wie ich. Und jetzt landen wir im 21. Jahrhundert. Zum Glück geht die Geschichte weiter. Zum Glück bleibt sie nicht beim Buch Nehemia stehen. Wenige Jahrhunderte nach dieser Erzählung kommt Jesus Christus auf die Welt. Er wird das fleischgewordene Wort Gottes genannt. Johannes 1, Vers 1. Und genau dieses Wort, es hat bis heute noch die Kraft, dich von deiner eigenen Sünde und Fehlerhaftigkeit einerseits zu überführen, aber dir auch gleichzeitig die Antwort auf dieses Problem zu geben. Dieses Wort, diese Person Jesus Christus, er stiftet einen neuen Bund zwischen den Menschen und Gott. Ein Bund, wo es eben nicht mehr immer Opfer braucht, um zurück in die Stellung gegenüber Gott zu kommen, sondern wo Jesus Christus unser einmaliges und vollbrachtes und perfektes Opfer für alle Ewigkeit ist. Und in Jesus, in diesem Wort, wenn wir sein Wort dann lesen, seine Geschichte lesen, werden wir uns automatisch unserer königlichen Identität bewusst. Uns wird bewusst, hey, Jesus liebt mich und er hat einen Plan für mein Leben und die Fülle der Gottheit, sie lebt in mir und er will, dass ich ein erfülltes Leben führe. Nicht, dass ich irgendwie in der Straße rumhänge, nicht, dass ich mein Leben verdattel, sondern dass ich mit ihm zusammen unterwegs bin und Geschichte schreibe. Und in diesem Wort sehen wir aber gleichzeitig auch immer, wo wir an dieser Identität vorbeileben, wo wir nicht dieser Identität entsprechen in unserem Alltag. Und das nennt die Bibel ganz einfach Sünde, am Ziel vorbeizuleben, an der Bestimmung vorbeizuleben. Die Antwort auf dieses Problem auch unserer heutigen Zeit, in der wir stehen, in den Werken, zu denen wir berufen sind, zum Alltag, in dem du ganz praktisch morgen wieder am Start bist. Die Antwort auf dieses Problem ist Jesus selbst. Und er schenkt uns eine neue Identität. Er schenkt uns einen neuen Geist, wie wir in Hesekiel 36 lesen, der übrigens damals noch ein bisschen vor Nehemia diese Worte prophezeit hatte über die Auswanderer in Babylonien. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch meinen Rechtsbestimmungen richtet. Und diesen neuen Bund, den werden wir jetzt gleich zusammen im Abendmahl feiern. Und auch wir werden uns erinnern, dass wir Teil einer größeren Geschichte sind. Ja, dass auch wir Schuld auf uns geladen haben, vielleicht auch in der letzten Woche, vielleicht auch heute Morgen. Und dass wir alleine nicht loskommen von unseren alten, sündhaften Wegen. Und die Band wird jetzt ein Lied spielen und wir werden die ersten 2, 3 Verse erstmal auf uns wirken lassen. Und uns wird bewusst, dass auch wir schuldig geworden sind vor Gott. Dass auch wir Schuld auf uns geladen haben, weil wir am Ziel unseres Lebens vorbeigelebt haben. Verstanden, die ihnen übermittelt worden waren. Im Moment der tiefsten Trauer, im Moment der Scham über die Schuld in deinem Leben, verstehen wir die Worte, die uns übermittelt sind, nämlich, dass Jesus Christus dir vergeben hat, dass er auch für deine Schuld, für deine Scham gestorben ist, dass er das Opfer vollbracht hat, dass du es nicht aus eigener Anstrengung, nicht aus irgendeiner religiösen Haltung, nicht aus irgendeiner Pflicht heraus hinbekommst, sondern durch den neuen Bund mit ihm. Und bevor wir gleich das Abendmahl zusammen feiern wollen, möchte ich dir die Gelegenheit geben, wenn du dieses Wort von Jesus Christus noch nie so verstanden hast, wenn Jesus Christus als Person für dich fremd war und du ihn gar nicht kanntest, er gar nicht in deinem Leben wirkt, diesem Jesus heute dein Herz zu öffnen und es von ihm erneuern zu lassen. Und während wir hier in dieser Haltung der Anbetung mit unseren Augen geschlossen vor Gott sind, möchte ich dich fragen, willst du heute dein Leben in Jesu Hand geben? Und wenn du das noch nie getan hast, dann will ich dir gleich mit einem Gebet von hier vorne helfen. Du musst nicht vorkommen, aber wir wollen zusammen mit dir dieses Gebet sprechen. Oder wenn du am Screen daheim oder auch im Foyer diese Entscheidung treffen willst, hey, tu es aus Herzen heraus. Lasst uns dieses Gebet zusammen sprechen. Ich bete vor und ihr könnt nachbeten. Jesus Christus, ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Ich habe Schuld auf mich geladen und ich möchte sie nicht mehr alleine tragen. Sei du von heute an mein Erlöser. Sei du von heute an der, der mein Herz erneuert. Befrei mich von meiner Schuld der Vergangenheit. Befrei mich von der Last. Befrei mich von der Krankheit, von der Sorge. Amen. Herr, wenn du gerade im tiefsten Moment der Schuld, gerade im tiefsten Moment der Trauer, dir bewusst geworden ist, du hast es mal wieder verballert. Du warst mal wieder auf der Website, auf der ein königlicher Priester eigentlich nicht sein sollte. Dann bleibt das Abendmahl nicht bei der Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit stehen, sondern es geht weiter in ein Freudenfest über die Erkenntnis der Größe und der Güte unseres Gottes. Und in dieser Haltung wollen wir jetzt zusammen das Abendmahl nehmen und ich bitte euch, euch alle aufzustehen und ihr könnt hier diesen kleinen Becher nehmen und wir wollen in dieser Haltung der größten Freude, weil die Freude am Herrn unsere Kraft ist, nicht unsere Anstrengung, nicht deine religiösen Handlungen, sondern unser Jesus, der am Kreuz von Golgatha für dich gestorben ist. Hey, dann darfst du dieses Mal nehmen und es wird dich befreien, es wird dich freisetzen, es wird Bindungen aus deiner Vergangenheit brechen, wenn wir uns in unserem Herzen von diesem Jesus erneuern lassen. Come on, das ist der Grund, warum wir feiern. Nicht unsere Anstrengung, nicht unser Projekt, sondern Jesus Christus, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist und der eines Tages wiederkommen wird.